Ja, ihr habt schon Urlaub gehabt, ne? Das ist fein. Ich bin auf der Zielgeraden. Diese Woche noch, nächsten Sonntag noch den Gottesdienst und dann habe ich auch Urlaub. Genau, ich freue mich schon und ich hoffe, ihr seid gut erholt. Ja, Rainer, wir hätten miteinander reden sollen, ne? Ja, dann wäre das also deine Einleitung und meine Predigt vielleicht noch so ein bisschen genauer aufeinander abgestimmt gewesen. Aber egal, was macht einen Christen aus? Das war ja so, da gehst du ja gerade durch. Was macht einen Christen aus? Die spannende Frage an euch alle. Kennt ihr das Glaubensbekenntnis, das Apostolische? Ihr müsst es nicht aufsagen. In diesem ganzen apostolischen Glaubensbekenntnis wird nur eine Lehre aus dem Leben Jesu explizit erwähnt. Jesus hat ja einiges gepredigt und einige Lehren gebracht, aber ein Kernpunkt seiner Lehre wird im Glaubensbekenntnis erwähnt. Alles andere nicht. Ja, mal du. Nee. Ich meine, was er explizit auch in seinen Reden gelehrt hat, ist im dritten Abschnitt, ich glaube an den Heiligen Geist, Vergebung der Sünden, das ist das Kernthema offensichtlich der Lehre Jesu, was er gelehrt und gelebt hat. Das ist offensichtlich auch das Kennzeichen der Kirche. Tatsächlich wird uns das schon im Jeremia 31, Vers 34 gesagt, dass es das Kennzeichen des neuen Bundes ist. Vergebung der Sünden ist Kennzeichen der Kirche, Kennzeichen oder Kernthema der Lehre Gottes. Und zwar, so wie wir es im Vater Unser beten, einmal die Bitte um Vergebung, das, was du vorhin angesprochen hast. Und im Vater Unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und darum geht es heute. Wir vergeben. Wir sollen vergeben. Denn Jesus sagt sehr häufig, vergebt. Ihr sollt vergeben. Das sagt er sehr häufig. Also ist es ein Gehorsamsschritt, wenn wir anderen Menschen vergeben. Das Gute ist, es tut uns selber auch noch richtig gut. Dem anderen die Schuld zu vergeben, tut mir selber gut. Übersetzen wir das griechische Wort, dann können wir auch sagen, loslassen. Im Übrigen wird das Vaterunser auch als Loslassgebet bezeichnet. Und gerade dieser Satz, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, zeigt uns sehr deutlich, was es heißt, loszulassen. Wir können einerseits unsere eigene Schuld loslassen bei Gott und wir werden aufgefordert, wir sollen auch die Schuld anderer loslassen. Also unsere Vorwürfe gegen den anderen, unsere Anklagen gegen die andere loszulassen. Und das tut gut. Vorwürfe und Anklagen loszulassen, befreit uns selber, befreit mich von Bitterkeit, befreit mich von Groll. Vielleicht ist sogar ein neuer Kontakt möglich, dann sprechen wir sogar von Versöhnung. Und vor allem trägt Vergebung zur Heilung bei. Vergebung und Heilung gehören zusammen, so wie zwei unterschiedliche Strümpfe zu einem Paar. Kennt ihr diese modernen Strümpfe, die unterschiedlich sind, aber zusammengehören? Auf dem linken hast du ein Eichhörnchen und auf dem rechten hast du alle Tiere des Waldes. Unterschiedliche Socken, die aber zusammengehören. Und so gehören Vergebung und Heilung auch zusammen. Es ist unterschiedlich. Aber sie gehören zusammen und sie bedingen auch einander. Es gibt auch keine Reihenfolge, so nach dem Motto, du musst erstmal vergeben, damit du heil werden kannst. Oder umgekehrt, wenn du heil geworden bist, dann erst kannst du vergeben. Das ist mal so und mal so. Meistens ist es sogar so, dass du auf dem Weg der Heilung öfter mal was loslassen muss, öfter mal Vergebung aussprechen muss. Ich spreche da aus Erfahrung. Da wird ein Konflikt, eine Beziehung somit regelmäßig auf Wiedervorlage, ne? Wiedervorlage nach einem Jahr. Und ich denke immer, ja, ich dachte, ich wäre durch Jesus. Nein, da gibt es noch einen Aspekt. Liebe Heike, du darfst es nochmal vergeben. So ist das manchmal. Und da merken wir auf einmal, Vergebung ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der manchmal lange Jahre dauern kann. Und vor allem ist Vergebung ein willentlicher Entschluss. Vergebung passiert nicht so. Ich muss mich dazu aktiv entscheiden. Denn zu vergeben ist entgegen der menschlichen Natur. Der Mensch aus sich heraus möchte also wenigstens so eine Wiedergutmachung, wenigstens so ein Ausgleich. Aber eigentlich viel lieber noch so ein bisschen Rache. Ne? So mal mit dem Autoschlüssel am Auto entlang oder so. Also ich habe manchmal solche Gedanken. Ich stehe auch dazu, dass ich die Gedanken habe. Ich habe es noch nie gemacht. Das ist unsere menschliche Natur. Das lesen wir sogar schon in Genesis 4. Lamech, ein Nachfolger von Kain. Kain wurde ja von Gott weggeschickt und der hatte Angst. Und dann sagte Gott, wer dir was tut, der kriegt, also du kriegst dieses Kainsmerkmal und wer dir was tut, soll siebenfach gerecht werden. Und Lamech, dieser Nachfolger von Kain, sagt, Kain ist siebenfach gerecht. Ich will 77-fach gerecht werden. Das heißt also, du gibst Lamech eine Ohrfeige, dann darf der dich 77-mal ohrfeigen. Das war seine Vorstellung. Und so sind wir Menschen. Wir wollen einfach nicht vergeben. Insofern stimmt der Satz, den ich gelegentlich auch in Seelsorge höre, ich kann nicht vergeben. Nee, kannst du nicht. Kann keiner von uns. Jetzt kommt aber das große Aber und jedes Aber macht den Satz vorweg zunichte. Christus in dir befähigt dich zu vergeben. Christus in dir macht es möglich, was Menschen unmöglich ist, dem anderen zu vergeben. Und jetzt lese ich euch einen Satz von C.S. Lewis vor, der uns nämlich sagt, was Christsein heißt. C.S. Lewis sagt, Christ zu sein bedeutet, das Unentschuldbare zu vergeben, weil Gott das Unentschuldbare in dir vergeben hat. Nochmal. Christ zu sein bedeutet, das Unentschuldbare zu vergeben, weil Gott das Unentschuldbare in dir vergeben hat. Das ist ein Satz, den man sich mal so durch den Kopf gehen lassen könnte öfter. Das ist schon eine steile Vorlage. Nun kommt zuerst die Frage, was ist denn das Unentschuldbare erstmal in mir? Was hat Gott als das Unentschuldbare in mir vergeben? Gott ignorieren, Gott lächerlich machen, aus der Beziehung gehen, das nennt man im zwischenmenschlichen Bereich den Liebesentzug, andere Götter haben oder Ghosting, so ein neues Wort. Ghosting heißt, ich melde mich einfach nicht mehr. Und das können wir auch mit Gott machen. Uns einfach nicht mehr melden. All das, was ich eben erzählt habe, das macht nicht nur die böse Welt draußen, das machen auch Jesus-Nachfolger. Gott mal ignorieren. Wir gehen auch schon mal aus der Beziehung, wenn er nicht macht, was wir gerne hätten. Über unsere unterschiedlichen Götter können wir uns ausführlich unterhalten. Und dass wir uns häufiger mal nicht bei ihm melden, das soll schon auch bei Christen vorkommen. Und daneben gibt es noch Notlügen, Jähzorn, Ansprüche, Geiz, Habgier, Tratschen, Heucheln, Genussorientierung, andere verächtlich behandeln und so weiter und so fort. Das ist das Unentschuldbare in uns, in mir, in dir, was Gott schon längst vergeben hat. Jesus erzählt in Matthäus 18 ein Gleichnis. Vorweg fragt Petrus diese schlaue Frage, wie oft soll ich denn vergeben? Reicht vielleicht 7-mal? Oder nee, sagt Jesus, 7-mal ist ein bisschen wenig. 77-mal, 7-mal, womit er sagt, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis von dem Schalksknecht, heißt es in der Lutherbibel. Ein König macht Abrechnung und sieht, da sind ganz viele, die ihm etwas schulden. Unter anderem ein Knecht, der 10.000 Talente ihm schuldet. 10.000 Talente sind ungefähr, dafür müsste ein Knecht ungefähr damals 270.000 Jahre arbeiten, wenn er das abarbeiten wollte, also geht nicht. Der Knecht wird vorgeladen und der König sagt, ab ins Gefängnis und deine Frau und ich verkaufe euch als Sklaven. Und der Knecht sagt, ach nee, bitte, bitte nicht. Obwohl er weiß, er wird es niemals, diese Schuld niemals, niemals nicht abarbeiten können, sagt er, ich will sie gerne abarbeiten. Allen Zuhörern von Jesus war damals klar, das geht gar nicht, weil so viele hunderttausend Jahre kann kein Mensch leben. Und trotzdem sagt der Knecht, ich will es bei dir abarbeiten. Und was macht der König? Er erlässt ihm alles. Alles. Ausnahmslos alles. In dem Gleichnis ist Gott der König, wenn wir das übersetzen. Unsere Schuld gegenüber Gott werden wir niemals abarbeiten können. Das wird uns niemals gelingen, uns aus eigener Kraft bei Gott zu entschulden. Das geht nicht. Das haben wir hoffentlich alle begriffen. Und was macht Gott? Er erlässt alles. Alles. Mir und dir. Das aus der Vergangenheit, das aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Als Jesus sich vorstellt in Lukas 4, Vers 19, sagt er, ein Gnadenjahr bin ich, bin gekommen, ein Gnadenjahr zu verkünden. Und das Gnadenjahr hat mit Jesus begonnen und dauert noch an. Wir leben in der Gnadenzeit. Das ist Fakt. Es ist Fakt, in dem Moment, als Jesus gerufen hat, es ist vollbracht, sind alle unsere Schulden, alle unsere Sünden erlassen worden durch Gott. Das ist Fakt. Das ist doch ein Grund zum Jubeln und zum Tanzen und zum sich freuen und aufrecht und befreit durchs Leben zu gehen. Sollte man bei diesem Knecht ja auch meinen. Alles ist ihm erlassen worden. Er ist noch nicht ganz aus dem Thronsaal raus, da kommt ein Mitknecht. Der hat 150 Denare Schulden. Ein Denar war ungefähr der Tageslohn. Das heißt also, er müsste ungefähr ein halbes Jahr arbeiten, um es abarbeiten zu können. Und der Mitknecht sagt, oh, ich bin hier in Schwierigkeiten, aber ich werde es abarbeiten. Nein, ich will das haben, du kannst es nicht, ab ins Gefängnis, du sollst gefoltert werden. Oh, das ist hart, das ist richtig hart. Eben hat er erfahren, dir ist alles erlassen und dann ist er so kleinlich. Ich persönlich empöre mich an dieser Stelle. Ich empöre mich, wie kann der nur? Und ich könnte mir vorstellen, der eine oder die andere empört sich mit mir. Wie kann der nur? Der sollte doch großzügig sein. Ihm ist alles erlassen worden. Der sollte doch in die Luft springen und aus diesem Freudentaumel heraus genauso großzügig sein. Nein, er rechnet auf. Bis auf die Nachkommastelle. Und das muss bitte zurückgezahlt werden. Bei aller Empörung dürfen wir hier mal innehalten, wenn wir das Gleichnis auf uns übertragen. Wie groß ist meine Schuld, wie groß ist deine Schuld gegenüber Gott? Und Gott hat alles erlassen. Und wie groß oder klein ist im Gegensatz dazu die Schuld deiner Mitmenschen an dir, die dich kränken, die dich beleidigen, die dich verletzen, die dich lächerlich machen, die dir deine Würde nehmen wollen und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle nicht das kleinreden, was Menschen einander antun können. Ich bin erschüttert darüber, was Menschen einander antun können, aus meinem eigenen Leben und aus dem, was ich höre. Und das ist gruselig und furchtbar, was manche Menschen erleben müssen. Ich möchte es nicht kleinreden. Und dennoch ist diese Schuld anders als unsere Schuld gegenüber Gott. Ich weiß aus der Seelsorge nämlich auch, was wir uns gerne gleichzeitig hinterhertragen. Und nicht nur so ein bisschen, sondern immer und immer und immer wieder. Sie hat 1993 zu mir gesagt, dass mein Brot nicht schmeckt. Ich werde ihr nie wieder einen Kuchen bringen. Originalzitat. Und ich stehe daneben und denke, meine Güte nochmal. Meine Güte nochmal. Ja, so sind wir Menschen. Und nicht nur die anderen sind so, ich kann das auch hervorragend. Es ist die entscheidende Frage, welche Auswirkung Gottes Vergebung gegenüber uns auf unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen hat, die uns verletzen, beleidigen, demütigen, kränken und so weiter. Welche Auswirkung hat Gottes Vergebung dir gegenüber auf dein Verhalten gegenüber deinen Mitmenschen, die dich kränken, verletzen und beleidigen? Das ist die entscheidende Frage. Nun ist es hier in diesem Gleichnis so, dass das ein Mitknecht ist, der um Entschuldung bittet. Das Gleichnis stammt aus einer größeren Rede in Matthäus 18 und diese Rede geht an die Jünger, explizit an die Jünger, also an Jesus-Nachfolger, an Menschen, die mit Jesus leben wollen. Also nicht allgemein an die Welt dort draußen, sondern an die Gemeinschaft der Christen. Und ein paar Verse vorher, Matthäus 18, Vers 15 bis 17, da erzählt Jesus etwas, ich nenne das mal das jesuanische Konfliktmanagement. Also wenn einer was gegen dich hat, wenn einer dich verletzt und beleidigt hat, da sagt Jesus, geh zu ihm hin, sag es und klär's mit ihm. Und wenn das nicht klappt, dann hol dir noch 2, 3 dazu und dann klärt es im kleinen Augengespräch. Und wenn das immer noch nicht klappt, dann hol die ganze Gemeinde dazu. Also Jesus gibt uns etwas vor, wie wir untereinander in unseren Gemeinden als Christen miteinander umgehen, wenn wir uns gegenseitig verletzen. Wenn einer mich verletzt, sagt Jesus, dann geh zu ihm, sag es ihm und bereinige es mit ihm. Mal so ganz unter uns, wie oft passiert es aus Versehen? Es gibt Menschen, die beleidigen und kränken uns bewusst. Aber die Mehrzahl unserer Kränkungen und Beleidigungen, die wir erleben, sind unbewusste. Weil wir mal so richtig zielsicher ins Fettnäpfchen getreten sind. Und wir wissen es gar nicht. Wir wissen gar nicht, dass jemand uns verletzt hat. Können uns gar nicht entschuldigen, weil wir es gar nicht wissen. Wir sind auch darauf angewiesen, dass jemand auf uns zukommt, der sagt, du hast mich verletzt. Dann kann ich ihn um Vergebung bitten. Ich weiß nicht, wie ihr es hier praktiziert. Ich bin jetzt seit fast genau 5 Jahren im Roderbruch. In diesen 5 Jahren habe ich es original 2-mal erlebt, dass jemand auf mich zukam und gesagt hat, du hast mich verletzt. 2-mal. Ich kenne aber mein loses Mundwerk und ich weiß, dass mein Mund schneller als mein Hirn ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich Menschen öfter als 2-mal verletzt habe. Aber nur 2 sind auf mich zugekommen. Umgekehrt kann ich das genauso beobachten. Da hat mir auch schon mal einer ans Bein gepinkelt, wie man so schön sagt. Habe ich es geklärt? Was machen wir stattdessen? Was machst du stattdessen? Was macht ihr in eurer Gemeinde stattdessen? Ich habe so 4 Verhaltensweisen mal mitgebracht. Es gibt sicherlich noch mehr, aber die sind so ganz klassisch. Das erste klassische, so bin ich auch groß geworden zu Hause, so machte man das in unserer Familie, runterschlucken. Grollen, daran fast ersticken und ja, bitter werden, runterschlucken. So. Das zweite ist auch sehr beliebt. Ich erzähle es der einen Schwester, dem anderen Bruder, der dritten Schwester, dem vierten Bruder, dem fünften, dem sechsten und dann noch einer Schwester und so weiter. Auf Deutsch gesagt, tratschen. Der hat, die hat. Eine dritte Möglichkeit, in die Stille gehen und sagen, oh Jesus, der ist mir so auf den Fuß getreten, der hat mich so verletzt, ich will es ihm aber nicht hinterhertragen. Hier vor dir vergebe ich das und lass es durch, hilf mir, dass ich da heile werde. In der Stille vergeben. Und das vierte sind oftmals seelsorgerliche Gespräche, weil man selber nicht mehr weiterkommt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Möglichkeit 1 und 2, also runterschlucken, grollen und tratschen, dass das einfach keine guten Ideen sind, weil das was mit in Beziehung macht. Nummer 3, in der Stille vergeben, ist richtig gut, wenn du es kannst, es auch dann am Kreuz zu lassen und nicht doch auf dem Umweg wieder vorzuholen. Und Nummer 4 ist manchmal wirklich nötig, ein seelsorgerliches Gespräch, was nicht unbedingt ein ausgebildeter Seelsorger sein muss, wenn die Situation verfahren ist, die du überhaupt nicht damit klarkommst oder wenn es eine Demütigung, also deine Würde angegriffen ist oder wenn eure Beziehung sowieso schwierig ist. Das Beste ist aber, Nummer 5, so wie Jesus das gesagt hat, geh hin, kläre es mit ihm oder ihr. Ich finde es richtig gut, ich habe unseren Gemeindeleiter mal so vorgeschlagen, wir könnten das ja in unsere Gemeindesatzung aufnehmen als einen Paragraphen. Er fand das gerade, wir haben andere Themen, meinte er. Na gut. Wir kriegen das schon noch hin. Hier geht es darum, dass jemand kommt und sagt, du vergib mir bitte, entschulde mich. Heißt das also, dass ich nur dann vergeben muss, wenn der andere einsichtig ist? Kommt manchmal auch in Seelsorgesprächen, die hat sich ja nicht entschuldigt, die hat ja nicht um Vergebung gebeten. Die bereut ja gar nicht oder er bereut ja gar nicht. Vergebung ist nicht von der Einsicht und der Reue des anderen abhängig. Das ist einfach so. Manchmal sind Menschen einfach uneinsichtig und du kannst es sagen und ja, mir doch egal, wenn ich dich verletzt habe. Manchmal gibt es einen Kontaktabbruch und manchmal passiert es auch, dass ein Mensch, ich sag mal, vorzeitig stirbt und dann hast du keine Chance mehr hinzugehen. Das heißt also, selbst wenn Reden, miteinander reden, nicht mehr möglich ist, Vergebung ist immer möglich. Warum? Jesus hat dich dazu befähigt. Der Heilige Geist ist in dir, Jesus ist in dir, das heißt, die göttliche DNA ist in dir und in dieser göttlichen DNA gibt es ein Chromosom und das heißt, du kannst vergeben. Du kannst Anklage und Vorwürfe loslassen, denn das Loslassen ist unabhängig von Einsicht und Reue des Schuldigen. Und im Übrigen, im Römerbrief, Gott hat uns unsere Schuld erlassen, als wir noch Sünder waren. Wenn wir sagen, wir haben die Christi-DNA in uns, dann können auch wir das. Wir können vergeben. Wir können vergeben. Du kannst vergeben. Willst du auch vergeben? Nun weiß ich, dass jede Situation unterschiedlich ist und dass es Verletzungen gibt, die die Würde des Menschen wirklich angreifen und dass es am Anfang eines Prozesses unschlau ist, dann zu sagen, jetzt vergib einfach mal. Dennoch, die Grundlage ist Jesu Aufforderung, ihr sollt vergeben. Der Knecht in unserem Gleichnis hat das aber nicht befolgt. Und der König kriegte das denn mit in dem Gleichnis und was hatte das für Konsequenzen? Dieser Knecht, dem gerade zuvor alles erlassen wurde, wurde ins Gefängnis zu den Folterknechten gebracht und sollte da bleiben, bis die Schuld abgearbeitet ist, 270.000 Jahre lang. Und nun stehe ich da und denke, ei, wenn ich das jetzt auf mein Leben und Gott übertrage, und ich vergebe nicht, Habe ich dann vielleicht mein ewiges Heil verspielt? Ist Gott vielleicht doch nicht so grenzenlos gnädig? Das biblische Zeugnis sagt mir, nein, du hast dein Heil nicht verspielt. Gott ist grenzenlos gnädig und barmherzig. Und dann die spannende Frage, hat Gott Folterknechte, so wie ich die Bibel verstehe und mein Gottesbild ist? Nein, auch das nicht. Und dennoch weiß ich etwas, und das betrifft mein und dein irdisches Leben. Ich weiß, wie sehr meine eigene Schuld mich belastet, mich unterdrückt, mir Schmerzen zufügt, mich nicht schlafen lässt. Schlafentzug ist eine Foltermethode, wisst ihr, ne? Das ist meine eigene Schuld. Ich weiß aber auch, wie sehr es mich belastet, wenn ich anderen die Vorwürfe hinterhertragen und diese Deppen leben einfach auch noch weiter. Fröhlich. Mich belastet das. Ich zermartere mir das Hirn, weil der und die das und das gemacht hat und die Menschen so blöd sind. Es sorgt wiederum für schlaflose Nächte, wenn ich das immer festhalte. Wenn ich meinen Groll pflege. Ich bin nahezu gefesselt und schmerzgeplagt, weil ich da drin verharre. Warum? Weil ich Unvergebenheit lebe. Ich spreche in der Ich-Form, aber ich weiß, dass das kein Alleinstellungsmerkmal von Heike Kling ist. Ich weiß, dass das den meisten Menschen genauso ist. Und damit sind wir schon manchmal ganz schön gefoltert, unterdrückt, gefesselt. Jesus redet hier mit seinen Jüngern. Er redet mit seinen Nachfolgern. Er redet mit dem Leib Christi. Diese Rede gilt dem gesamten Leib Christi, also gilt sie mir und sie gilt dir und sie gilt der gesamten Gemeinde. Warum ist es wohl so wichtig? Das ist nun mal so ein ganz kleiner Nebenaspekt. Wenn wir Vergebung leben, ist es ein Gehorsamsschritt, dann tut es uns selber gut, dann sind wir aber auch Salz und Licht. Dann sind wir nämlich der Kontrapunkt in einer Gesellschaft, deren Credo ist, wie du mir, so ich dir. Wir sind ein Kontrapunkt in einer Gesellschaft, die auf ihr Recht besteht. Wir sind der Kontrapunkt in einer Gesellschaft, in der Racheagenturen eine Marktlücke sind. Und damit kann man richtig reich werden. Vergebung wirkt auch in die Gesellschaft, selbst wenn wir es nur hier leben. Diese Rede geht nun ins Interne. Feindesliebe ist nochmal eine andere Predigt. Wenn wir Vergebung leben, sind wir Salz und Licht auch in der Welt. Es tut uns gut und ist ein Gehorsamsschritt. Und deshalb bin ich überzeugt, dass Vergebung tatsächlich ein Kernthema des Evangeliums ist. Zum einen die Vergebung Gottes an uns, aber auch unsere Vergebung untereinander. Und insofern entspricht es dem Willen Gottes, wenn wir denn im Vater unser beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.